jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer, Thomas Schick von der kleinen Zeitung, uns jede Woche die Mühe machen, uns durch die wichtigsten Nachrichten zu arbeiten und die Ihnen, liebe zuhörende Person, so dann präsentieren, dass Sie trotz allem, was geschehen ist und vielleicht noch geschehen wird, einen positiven Blick auf die Welt haben, weil nichts mehr als einen positiven Blick auf die Welt braucht man im Jahr 2026, sagen wir jetzt, nachdem dieses Jahr erst wenige Tage alt ist. Du sagst nicht einmal das.
Also nein, ich habe zustimmend genickt, aber wir sind natürlich ein Audiomedium.
Ja, man merkt, Thomas Maurer ist ein bisschen aus der Übung, vielleicht jetzt kommen die Weihnachtsfeiertage. Das ist ein Podcast, lieber Thomas. Wir sprechen.
Ja, ich habe mich jetzt davon täuschen lassen, dass ich dich ja sehe auf meinem kleinen Computerbildschirm. Nein, ich werde weiterhin, also ich werde dann im weiteren Verlauf dieses Podcasts allen meinen Gemütsregungen verbalen Ausdruck verleihen.
Wunderbar. Danke, Maurer. Rein starten in die wichtigsten Themen der Woche.
Die schon wieder.
Es ist frisch reingekommen, die Parteien haben ihre Rechenschaftsberichte gelegt und vor allem um eine Partei muss man sich ein bisschen finanzielle Sorgen machen, und zwar ist es die Österreichische Volkspartei, die Kanzlerpartei. Denn nach neuesten Berichten für die Jahre 23 und 24 ist die Partei einfach bis zu einem gewissen Grad pleite, denn es fehlen 9,3 Millionen Euro, obwohl man zwischendrin, und das hat ein wirklich, würde ich jetzt mal sagen, belastbarer Zeuge zu Protokoll gegeben, Anfang 24 ja eigentlich auf einer schwarzen Null gestanden ist. Belastbarer Zeuge ist der heutige Bundeskanzler Christian Stocker, damals noch ÖVP-Generalsekretär. Aber jetzt hat er eben eine Partei als Bundesparteichef mit 9,3 Millionen Euro Miese. Grund sind die diversen Wahlkämpfe der letzten Jahre.
Er hat aber erklärt, es war nicht geschwindelt. Genau. Sie waren 2 Monate auf Null. Dann haben sie halt wieder Kredite aufnehmen müssen, um die laufenden Ausgaben zu tilgen. Aber man möchte sagen, man merkt dann doch den gelernten Juristen, der dann sagen kann, na, zum Zeitpunkt meiner Aussage waren wir schuldenfrei und dass wir fürs laufende Jahr 9 Millionen brauchen werden, war damals noch nicht absehbar. Also ich glaube, das ist die Magnus-Brunner-Doktrin und von daher könnte es auch sein, dass aus dem Herrn Stocker nochmal ein EU-Kommissar wird.
Interessante Perspektive. Ich weiß nicht, ob er sich die Savers Front für sein Leben überlegt hat, aber es könnte ja sein. Hast recht, ja.
Ja, es könnte ein Fotofinish werden, ob die russischen und US-amerikanischen Anstrengungen so schnell umgesetzt sind, dass es dann noch eine EU gibt, wenn der Brunner sein Radl abgedient hat und dann vielleicht der Stocker dran wird.
Ja, neben den Schulden der ÖVP finde ich aber eine andere Zahl, beziehungsweise insgesamt sind es ja drei Zahlen, die ich noch sehr bemerkenswert finde in diesen Vermögensberichten. Zum Beispiel das Reinvermögen, das ist jetzt nichts aus der FPÖ-Rhetorik, das heißt auch wirklich so, das Reinvermögen der FPÖ, das beträgt nämlich 6,37 Millionen Euro. Dann das Vermögen der Grünen, auch stolze 1,2 Millionen Euro. Und dann die KPÖ, da muss man also sagen, das heißt wahrscheinlich so etwas wie irgendwie Krösus-Partei Österreichs, die hat 10,76 Millionen Euro einfach nur auf der hohen Kante liegen, eingedenk dessen, dass man relativ wenig Amtsträger hat, auch relativ wenig öffentliche Gelder folgedessen lukrieren kann, ist das schon ein bemerkenswerter Stapel an Geld. Und bei der FPÖ muss man sagen, auch irgendwie bemerkenswert, weil das lässt ein bisschen darauf schließen, dass die Partei einerseits ja durchaus gut mit Geld umgehen kann, sparen kann, aber eben auch, wie soll ich sagen, es gibt einfach zu hohe Parteienförderung in diesem Land. Stell ich jetzt mal in den Raum.
Ich glaube, wir haben die höchste in Europa, wenn ich mich nicht täusche.
Also, angetracht dessen, was wir an Einwohnern in diesem Staat haben, ja.
Ja, und dafür haben wir aber auch die höchsten Inseraten oder Werbekosten. Also ich glaube, wir haben pro Einwohner 10-mal so viel wie Deutschland zum Beispiel, was der Kollege Schäuber immer damit kommentiert, dass unsere Regierung uns offenbar für 10-mal so deppert halt wie die Deutschen. Ihre Bevölkerung. Aber das ist nur dann eingeworfen. Bei der KPÖ ist es aber, glaube ich, noch, dass da noch einiges an Immobilienvermögen der alten KPÖ noch drinnen ist. Ich glaube, das sind vorwiegend Liegenschaften, die bewertet sind. Und die KPÖ hat ja auch lange und dann letztlich erfolglos um relativ viel Treuhandvermögen prozessiert, weil die alte KPÖ gemeinsam mit ein paar österreichischen Finanz- und Industriekapitänen ja sehr involviert war in die Organisation des Ost-West-Handels, als es noch den Eisernen Vorhang gab, und denen hat ja auch die Turmölkette gehört und sonstige Dinge. Also da war viel da für eine 0,5-Partei eigentlich lange Jahre, aber das meiste davon ist dann auf juristischen Wege doch wieder verloren gegangen. Also eigentlich sind es nur mehr die Reste eines schönen Parteivermögens. Also man sieht immer, ist das Glas halb voll? Ist es halb leer, kann man sagen, ja, einerseits ein schönes Vermögen für eine kleine Partei, andererseits, mein Gott, wenn der Großvater nicht die ganzen Firmen versoffen hätte, war ich heute hochweiß. So ein tragisches Schicksal eigentlich.
Jein, der Großvater hatte die Firmen nicht versoffen, der Großvater hat die Firmen jemand anderen weggenommen und nur ein Teil dessen ist dann wieder im Zuge der Rechtsstaatlichkeit, rechtmäßig also deren Eigentümer.
Das wollte ich damit nicht insinuieren, sondern eher so, dass man es auf ein tragisches Privatschicksal auch runter. Weil, ich glaube, die LKK ist jetzt nicht so materialistisch, dass sie dann Nachmittage drüber grübelt, wie viel Geld die Partei haben könnte. Aber vielleicht gibt es auch in der KPÖ Funktionäre, denen solche kapitalistischen Überlegungen doch gelegentlich in den Kopf steigen.
Unbestritten, also ich glaube, der kollektive Kapitalismus ist in der KPÖ durchaus vorhanden, der individuelle, da gab es jetzt wieder mal den Rechenschaftsbericht, da muss man ja schon unbestritten sagen, über 1 Million Euro hat LKK seit ihres Politikerinnenlebens bereits weitergegeben, nennen wir es gespendet oder sagen wir jetzt mal sozialbedürftige Personen zukommen lassen, also das ist jetzt schon respektabel, darf man jetzt nicht runterreden, aber trotzdem. Diese Summen machen mir einfach noch immer irgendwie baff, was wir in Österreich für die Demokratie ausgeben und dann halt zum Teil auch diesen Zustand von Demokratie dafür bekommen. Also jetzt so wahre Leistung, auch ein kapitalistisches Prinzip, da hinkt dieses System.
Es ja, also da würde ich beipflichten, soweit bin ich auch gelernter Kapitalist. Es ist ein Unterschied, ob du, weiß nicht, 600.000 für ein Bentley Cabrio ausgibst oder für ein Golf 3.
Ich wundere mich einfach, dass du eine Ahnung davon hast, was ein Bentley Cabrio kostet, aber ja, gut.
Ich glaube, ich bin so halbwegs richtig. Also eher ohne Sonderausstattung bei 600, aber die kommen ja auch in der Basisvariante schon relativ komfortabel.
Ja, kann ja sein. Einer, der sich zumindest vor ein paar Jahren noch einen Bentley hätte kaufen können, Klammer auf, ob er ihn sich hätte leisten können, weiß man ja nicht so ganz genau, das ist René Benko. Auf den wartet wie auf viele andere österreichische, sagen wir jetzt einmal ganz vorsichtig, prominentere Personen. 20 Jahre der eine oder andere Auftritt vor Gericht, wobei man dazu sagen muss, René Benko hat ja schon ein bisschen was an Verurteilungen im vergangenen Jahr ausgefasst. Da wird jetzt 26 noch einmal ein bisschen substanzieller werden, weil sein Anwalt sagte ja selber, bisher ging es eigentlich nur um die Ärmel eines Gilets, was sehr, sehr, sehr
eine
schöne Sprache.
Eine sehr schöne Formulierung gefunden.
Ja, genau. Aber es gibt halt noch andere Punkte, wo dem Herrn Benko ein Prozess droht. Zum Beispiel in Italien wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Da ist am 5. Februar eine Verhandlung angekündigt. Die Türen wären zugesperrt, weil es halt doch den einen oder anderen Geheimhaltungsbereich angeblich da geben soll. Aber das ist ja nicht der einzige Prozess, der kommen wird. Ägisterort. Natürlich, ja. Völlige Unschuldsvermutung möchte man jetzt da noch einmal betonen.
Und ich möchte sagen, sogar für die Unschuldsvermutung gilt die Unschuldsvermutung.
Rein weiß. Der muss sich ja wieder dem Vorwurf erwehren, er habe gegen Geld für einen russischen Geheimdienst das eine oder andere Ding erledigt.
Ja.
Ich hoffe, ich habe jetzt so vorsichtig genug formuliert, dass wir das durchkommen. Auch August Wöginger wird sich vor Gericht verantworten müssen und noch eine sehr interessante Person wird auch im Zuge eines Gerichtsprozesses 2026 wieder eine gewisse mediale Aufmerksamkeit erregen, beziehungsweise eine Prominenz wieder neu entfachen können bis zu einem gewissen Grad, Heinz-Christian Strache. Er soll nämlich versucht haben, sich die Prämie einer Lebensversicherung in der Höhe von mehr als 300.000 Euro anzueignen, wobei es eben die FPÖ Wien war, die diese Lebensversicherung für ihn abgeschlossen hat. Ich finde, das wird jetzt mal für mich noch so der spannendste Prozess werden in dem Ganzen, weil da, da wird noch einmal ausverhandelt, wie viel dieser Zugpferd einer Partei tatsächlich wert. Also da sind wir wieder ganz, ganz früh an der Anfangsdebatte. Was bekomme ich dafür, dass ich als Staat mir Politiker leiste, Politikerinnen leiste, und was kriege ich dann zurück und was können sich die Parteien daraus noch einmal profitieren? Also es ist ein sehr interessantes Ökosystem, das da auch dargelegt wird.
Ja, wobei ich glaube, in der FPÖ hat das auch zur Einsicht beigetragen, dass die Person des Spitzenkandidaten dann doch ein bisschen wurscht ist. Also es hat ja der Strache auch den von allen Seiten als Ausnahmetalent gesehenen, leider sozusagen erfolgsmäßig sehr gut abgelöst, ohne dass er von irgendjemandem als Ausnahmetalent gesehen worden wäre. Und jetzt ist halt Herbert Kickl, der, glaube ich, nicht zum Volksliebling geboren eigentlich ist, erfüllt das genauso. Also ich habe vor vielen Jahren schon mal in einem Programm gesagt, an die Spitze der FPÖ kannst du ein rostiges Postkastl schrauben. Solange das was gegen Ausländer hat, wirst du nicht unter 20% fallen. Und insofern ist die Frage, sind so teure Lebensversicherungen überhaupt sinnvoll, wenn man eh weiß, beim nächsten geht es genauso.
Ja, vielleicht wird ja auch ein rostiges Postkastl Zeuge sein in diesem Prozess, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, ja, wir greifen auf Dänemark vor, aber das kommt dann später. Ich finde dann trotz allem, vom Gesamten die Wiederaufnahme des Würginger Prozesses vielleicht das, was ich zunächst einmal am interessantesten finde, weil das ja schon ein Kulturbruch sozusagen mit der österreichischen Realverfassung ist, die ja immer wichtiger war als die tatsächliche, nämlich dass dann Traditionseinrichtungen wie Freihandelwirtschaft plötzlich so unfreundliche, kalte, sachliche Begriffe wie Ämterkorruption erhalten. Also irgendwie geht ein Stück Gemütlichkeit verloren, aber vielleicht kommt ein Stück Rechtsstaat zum Vorschein, das bisher wenig gepflegt wurde. Und insofern wäre es von den Auswirkungen, wenn es denn welche hat, aber das Potenzial an möglichen Auswirkungen, das da drinnen steckt, ist etwas größer, als ob der Herr Strache am Prozess gewinnt oder verliert oder. Ich glaube, es ist eh unstrittig, dass das Geld der Partei gehört, wenn nicht er die Lebensversicherung abgeschlossen hat. Also da bin ich am Gust gespannt.
Ja, und das sind diese positiven Aussichten für das Jahr 2026, die wir Ihnen einfach liefern wollen. Ämterkorruption jetzt einfach als, sagen wir mal so, unvoreingenommen zu verwendendes Wort in Österreich einzuführen.
Ja,
das ist ein schönes Ziel, finde ich. Ja.
Spannende kulturelle Änderung. Wird sicher viele Proteste geben. Das ist dann wieder Sprachgebote. Jetzt muss man das sagen. Nichts darf man mehr sagen. Freihandelwirtschaft darf man nicht mehr sagen. Wo soll das enden? Aber vielleicht ist es ganz gut.
Ja, zumindest gibt es Kabinen nie.
Und was ich aber ein bisschen vermisst habe in der Vorschau, ist der Inseraten-Korruptionsprozess ist noch nicht, hat noch keinen Termin oder da ist noch keine Anklage ergangen. Aber Anklage muss ja eigentlich schon ergangen sein.
Naja, zuerst einmal gibt es einen Vorhabensbericht von der WKStA an, die Weisungsrat, beziehungsweise zuerst Oster, dann ist es natürlich Weisungsrat, weil es ja doch die eine oder andere prominent gewesene Person sein könnte, die darin involviert wird, dann wird das Ganze zurückgeschickt, dann kannst du das Ganze noch einmal beeinspruchen. Dann wird das Ganze rechtskräftig, dann wird das Ganze zuerst noch einmal überhaupt der Termin anberaumt, weil man muss ja doch schlicht und ergreifend logistisch planen, weil da wollen ja nicht nur Menschen wie wir haben Interesse daran, sondern ganz, ganz viele Reporterinnen und Reporter in Österreich, aber auch andere aus anderen Ländern im konkreten Fall, weil sollte es kommen, dass Sebastian Kurz da irgendwie auf einer Anklagebank Platz nehmen wird müssen, da muss man sich jetzt einfach nur einmal, und das ist jetzt auch für Ingrid natürlich entweder in Form der Unschuldsvermutung, da muss man sich schon im Klaren darüber sein, dass da schon mehrere europäische Länder bzw. europäische Parteien ein bisschen hinblicken werden auf dieses ganze Ding, beziehungsweise auch aus Israel wird man hinblicken werden und auch aus den Vereinigten Staaten wird man hinblicken werden. Also da wird ein bisschen was zu tun sein, deswegen alles noch nicht anberaumt. kommt vielleicht noch. Vielleicht auch nicht.
Ja, wir werden sehen. Weil, also, wir werden auch sehen, ob sich da im Parallel dazu die Comeback-Gerüchte von Kurz verdichten oder verdünnen. Aber es haben ja doch auch die Organe der Familie Dichern und Fellner haben ja ein bisschen schon den Kampf gegen die WKStA im Vorhinein bereits aufgenommen, schon im Vorjahr, dass man da darauf gerüstet ist. Und wir haben eben im Jahresrückblick haben wir dann gesagt, dass er sollte da Kurz zurückkommen, aber nicht die ÖVP übernehmen, sondern eine eigene Liste, hätten wir schon als Namensvorschlag AfD, Arbeitsgruppe Fellner-Dichernd.
Es ist wesentlich interessanter als AfD, wie der Georg Dorner seine alternative Liste für Tirol nennen wollte.
Oh, das habe ich versammt. Schaut, Arme passt mir am Schorsch nicht auf. Hat mir schon was verraten. Wirklich was versammt.
Mein Gürtel ist ernst, du meinst ich ernst, ich kenne mich nicht aus.
Berliner Linksextremisten haben einen Anschlag auf das Stromnetz gemacht. Mehrere Tage gab es bzw. gibt es jetzt in Teilen von Berlin keine Stromversorgung. Und das ist jetzt einfach insofern interessant, weil es plötzlich losgegangen ist. Ja, wer hat das Ganze denn wirklich verursacht? Denn es gab zwar ein Bekennerschreiben einer sogenannten Vulkangruppe, von der weiß man aber zum einen nicht, ob sie es wirklich gemacht hat, beziehungsweise ob es sie denn wirklich gibt als Gruppe, weil linke terroristische Zellen haben es meistens so an sich, dass sie nicht unbedingt einer ganz konkreten Hierarchie folgen. Ansonsten wären es ja mutmaßlich auch nicht linke terroristische Gruppen, sondern einfach nur terroristische Gruppen. Und da wird jetzt schön darüber spekuliert. Zum Beispiel wird behauptet, das Bekennerschreiben sei zuerst in Kyrillisch verfasst worden, dann über Google oder sonst irgendeinen anderen Translator ins Deutsche überführt worden. Deswegen gibt es da auch so die eine oder andere sprachliche Ungenauigkeit. Immer wieder wird dann eben auch behauptet, russische Kräfte seien da am Werk gewesen. Die Taz schrieb zum Beispiel dann auch hier, aus einem zweiten Bekennerschreiben der Vulkangruppe zitierend, wir werden uns nicht von moralischer Empörung beeindrucken lassen, die nur dann laut wird, wenn Eigentum betroffen wird. Dies ist eine Intervention gewesen gegen die klimazerstörende Normalität. Ob die verstanden wird oder nicht, liegt bei uns, haben dann die mutmaßlichen Vulkangruppenattentäter geschrieben. Also, so leid es mir jetzt einmal tut für die Menschen in Berlin. Weil erstens ist es kalt, zweitens haben sie keinen Strom, das bedeutet eine Einschränkung von Lebensqualität. Ist da an semantischen Ungenauigkeiten, Dummheiten, Interpretationen und dann vielleicht aber doch tatsächlich Gesagten stattfindet, ist auch wieder sehr beeindruckend.
Ja, also da ist also diese beiden Bekennerscheiben, also vor allem das zweite, beim ersten scheint es so wirklich ganz solide sprachanalytische Ansätze zu geben, dass es aus einer russischen Originalfassung transkribiert wurde, ein paar Falschschreibungen, die sich im Kyrillischen ein paar Buchstaben wegfallen, praktisch aufdrängen würden. Die Vulkangruppe, also zumindest so es sie gibt, in der zweiten Stellungnahme war offenbar sehr beleidigt. Das waren wir und uns gibt's voll. Was aber jetzt auch nicht heißt, dass es sie gibt und dass sie es waren. Mir ist dazu schon eingefallen, also solange man nichts weiß, braucht man nichts davon behaupten, aber sozusagen die Möglichkeiten sind offen, weil ja vor dem letzten deutschen Wahlkampf zum Beispiel auch von Russland ausgehend, die haben um ein paar hundert Euro jeweils Kleinkriminelle angeheuert, die Autoauspuffer mit Bauschaum verstopft haben und dann Pickeln oder Karten hinterlassen haben, grüne Klimawende, daraus abzuleiten, dass der russische Geheimdienst nicht sehr interessiert an dem Wahlerfolg der Grünen war, ist, glaube ich, zulässig. Und so ähnlich weiß man es hier auch noch nicht. Und eine weitere Tangente ist ja, dass es in Deutschland derzeit überhaupt ein bisschen Thema ist, dass ja in mehreren Bundestagen, Landtagen, die AfD ganz gezielt Anfragen zu kritischer Infrastruktur gestellt hat, also militärischer und ziviler. Und da scheint, wenn ich mich richtig erinnere, war auch das Berliner Energienetz einmal Thema einer solchen Anfrage. Also die Tangente ist auch vorhanden. Und bis man es nicht weiß, weiß man es nicht. Aber ich sage mal ganz grundsätzlich, ein aufgeblasen, selbstgerecht, jargongespicktes Stück Bekennertext im linksradikalen Sound wie das zweite der Vulkangruppe, schreibe ich auf Anfrage auch gern innerhalb von 15 Minuten. Also das ist nicht wahnsinnig schwierig in die Welt zu setzen.
Ja, ein zweites Bekennerschreiben der Menschlichkeit ist da auch aufgetaucht in dem ganzen Ding, und zwar von Ulf Boschert.
Ulf Boschert, nicht mehr Chefredakteur, Herausgeber der Springer Qualitätszeitung Die Welt. Der betroffene Bezirk ist teilweise ein Villenviertel, also so richtig reich. Und teilweise sind es aber natürlich auch Sozialbauten ganz normale Wohnviertel, die da von diesem Energieausfall betroffen sind und wo die Leute es nicht mehr heizen, kochen und sonst was können. Ulf Boschert hat natürlich eine Villa und keine Einzimmerwohnung. Und der hat sich sehr eingefühlt, glaube ich, in seine Mitmenschen. Hat in der Schwesterzeitung Bild einen Kommentar als Betroffener dazu verfasst. Und der ist mir sehr zu Herzen gegangen. Magst du ihn vorlesen? Oder?
Ja, gerne, gerne. Die Dunkelheit macht alle gleich. Die Kälte drückt arm und reich. Laut und leise, alt und jung. Dreadlocks und Nasenring. Und die Mamas mit den Hermes-Taschen zusammen. Alle sorgen sich um alle. Das ist nur ein kurzer Auszug. Ich stelle Ihnen alles noch in die Shownotes rein. Und falls Sie sich denken, was ist das für ein Schwachsinn? Kurz zur Lebensgeschichte des Herrn Boschert. Er war mal Chefredakteur des Süddeutschen Magazins. Dann ist dort ein Interview erschienen, das eigentlich völlig frei erfunden war. Daraufhin wurde er gekantet, hat aber arbeitsrechtlich sich einfach so safe gefühlt. Und auch sein Anwalt hat ihm das bestätigt, dass er da wirklich die ganze Abfindungssumme kassieren wird, dass er noch im Gang aus dieser süddeutschen Chefredaktion sich einen Ferrari gekauft hat, im Wissen, dass er jetzt seinen ganzen Vertrag ausbezahlt kriegt. Also ja, das ist ein Mensch, der versteht, was draußen los ist in der Welt. Der hat einen Blick für die Basiswappler. Super, ja. Kerl.
Und ich möchte zu seinen Gunsten annehmen, er ist mittlerweile hat er auf Porsche downgegradet, weil er, glaube ich, eben ein bisschen näher am Puls des Alltags sein möchte, aber ich möchte es aus seinen Gunsten annehmen, dass er das natürlich nicht geschrieben hat, nachdem er in Porsche zum Beispiel ins Hotel Adlon gefahren ist, damit es warm wird, sondern solidarisch, frierend am kalten Marmor seiner Erlebnisküche.
Ja, wobei er stellt schon in Frage, ob er nicht auf einer Isomatte in der beheizten Oldtimer-Garage schlafen solle.
Das klingt auch sein, ja. Aber man muss halt aufpassen, dass man nicht der Versuchung nachgibt, zum Heizen ein paar der Vehikel mit auf Standgas laufen zu lassen, weil das ist ungesund.
Wäre es nicht klüger, einfach über das Wetter zu reden?
Wir haben schon ganz kurz über Postkastel geredet und Thomas hat es schon vorweggenommen. Wir müssen noch über dänische Postkästen sprechen, denn die werden dieser Tage abmontiert, denn die öffentliche dänische Post hat einfach beschlossen, sie stellt keine Briefe mehr zu. Das ist kein Geschäft mehr, das überlassen es künftig einem privaten Anbieter. Pakete stellen sie weiterhin zu, aber Briefe stellen sie keine mehr zu.
Dann habe ich das genau falsch verstanden. Verzeihung. Gut, dass ich einen Journalisten an meiner Seite habe, der mich gelegentlich aus dem kreativen Wolkenkuckucksheim wieder in die Wirklichkeit zurückholt.
Thomas, wie hättest du ein Paket reingepresst in einen Postkasten?
Naja, aber die Post, also die Paketdienste sind ja größtenteils von Privatfirmen schon übernommen. Also du kriegst ja,
Der
Post als mit DHL oder sonst irgendetwas. Deswegen hätte ich gedacht, die haben sich lediglich, aber stimmt, die haben natürlich die Briefkästen. Ja, Entschuldigung, wo hatte ich meinen Kopf? Ich möchte mich bei allen entschuldigen, deren Lebenszeit ich jetzt ungefähr 60 Sekunden lang vollkommen unnötig in Anspruch genommen habe.
Ja, also jedenfalls in Dänemark keine öffentliche Briefzustellerei mehr. Das kann man jetzt auch privat machen. Da ist Österreich jetzt tatsächlich noch nicht auf dem Status. Aber auch hier ist natürlich das Paketgeschäft das weit größere Geschäft für die österreichische Post AG. Aber was das ja auch bedeuten wird, und da werden Sie jetzt ganz, ganz viele Menschen vielleicht noch irgendwie die Chance erleben, das eine oder andere große Geschäft in einem sterbenden Markt zu machen. Es gibt demnächst natürlich dann auch viel, viel weniger dänische Briefmarken. Das heißt, Sammler Da ist ein neuer Geschäftszweig im Entstehen, behaupte ich einmal.
Ja, wobei ich habe gehört, dass das war ja so ein Topos. Du erbst die Briefmarkensammlung von irgendeinem weitschichtigen Onkel und dann bist saniert. Und nach allem, was ich gehört habe, ist der Briefmarkensammlermarkt ziemlich zusammengebrochen, weil die Menschen, die mit Briefmarken sich beschäftigt haben und dann teilweise auch die Pedalmöglichkeiten hatten, verrückte Auktionspreise für irgendwelche Raritäten zusammen, die sind, glaube ich, einfach auf biologischem Weg von uns gegangen. Das war, glaube ich, die Leidenschaft einer Generation, die praktisch nämlich für die Leidenschaft keine Erben gefunden hat. Für die Vermögen wird sie schon wieder gefunden haben. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich ganz groß drauf setzen sollte. Man könnte, wenn man schon in Dänemark kann, eher vielleicht Wetten abließen, wie es mit Grönland weitergeht. Und ob es grönländische Briefmarken in Amiano gibt oder ob dann auch bereits Donald Trump als Postwertzeichen da ist. Aber stimmt, das sind ja auch Wert, da waren ja auch Werte, das ist eine Briefmarke. Ich weiß nicht genau, wie das bei uns geregelt war, aber eigentlich hat die ja den Wert, der draufsteht. Das war ja sozusagen amtlich, als es noch das Postmonopol gab. Mhm. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel auch historisch, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal das komplizierte Kreuzworträtsel im Pressespektrum gelöst. Das ist so ein bisschen wie in der Zeit, dreimal über die Ecke formuliert. Und da war eine Frage, wo ich dann mit ein paar Buchstaben sehr stolz war, dass ich draufgekommen bin. Österreichisches offizielles Zahlungsmittel, langes Wort. Und die Lösung war Bundesstempelmarke. Und ich glaube, auch die Bundesstempelmarke gibt es nicht mehr. Aber die war sozusagen auch bares Geld wert. Die war wert, was draufgestanden ist.
Ja, ja, die Stempelmarke ist schon länger abgeschafft worden. Und ich meine, man muss ja auch sagen, in Dänemark werden jetzt auch andere Dinge noch abgeschafft. Ich denke jetzt nur Erpresserbriefe oder diese Scherze über untreue Ehefrauen und den Postler. Also da stirbt ja einiges mehr als nur der Postkasten.
Das ist richtig. Ich meine, die Scherze könnte man eben an den DHL- oder UPS-Boten anpassen, wobei die leiten ja normalerweise nur an, wenn sie gerade keine Hand frei haben, um den Zettel, ich habe sie zu Hause nicht angetroffen, anzubieten. Also es ist schwierig und auch der Hund, der den Briefträger beißt, Witze werden sich an privaten Unternehmen anpassen müssen.
Also die haben da wirklich keine Champs-Élysées mehr.
Thomas hat schon angesprochen, Dänemark hat ja ein bisschen anderes Problem derzeit tatsächlich auch noch als abmontierte Briefkästen. Es könnte nämlich auch demnächst sein, dass ein Teil, unabhängiger Teil Dänemarks, demnächst abmontiert wird und zu den USA hinzu montiert wird. Denn in den USA gibt es immer mehr Menschen, die sagen, ja, we are the United States of America, beziehungsweise es gibt auch sogar Leute, die sagten jetzt ernsthaft schon Americas. Also sie haben jetzt ja schon beide Kontinente einbezogen.
Ich glaube, Donald Trump hat das in irgendeinem Interview persönlich gesagt, das ist in South America, das ist literally the name America. Um damit irgendwie klarzustellen, na klar, kehrt es uns. Ich meine, natürlich war imperialistischer Interventionismus, um es in der Sprache der Vulkangruppe zu sagen, immer Teil der amerikanischen Praxis. Es gab ein paar Jahrzehnte, wo wir uns der schönen Illusion hingegeben haben, organisierte rechtsstaatliche Prozesse und das Völkerrecht und ähnliche Dinge hätten diese Ära abgelöst. Aber ganz offensichtlich, also ganz weg war es natürlich nie. Ich glaube, der letzte US-Putsch war unter dem alten Bush, der Noriega, Panama. Auch eine interessante
Geschichte. Das war so, was man klassisch.
Einen guten John Le Carré-Roman.
Ein Großteil der Menschen wird aber auch zum Beispiel sagen, dass der Irakkrieg nichts anderes war.
Ja, aber also natürlich war das, aber ich war jetzt mal kurz geistig in Lateinamerika. Also die.
Ja, da war Noriega, also Honduras, da hat ja selber mal das Militär gegen den eigenen Präsidenten vor 17 oder 18 Jahren geputscht. Ist eigentlich auch so, wie man sich als Westeuropäer eigentlich einen Putsch in einer lateinamerikanischen Wand vorstellt und wünscht, dass die sich selber ihrer Machthaber entledigen, die autoritäre Züge bekommen. Passiert aber ja, einfach nur sehr, sehr selten.
Vielleicht nicht unbedingt das Militär, weil da pflegt dann oft einmal eine Junta zu übernehmen. Aber ja, Honduras ist ja zum Beispiel der Präsident bis unlängst wegen nachgewiesenem schweren Drogenhandels organisierten in einem US-amerikanischen Gefängnis gesessen, wo er von Donald Trump begnadigt wurde. Und wenig später ist dann Venezuela wegen vermutetem und nicht belegtem Drogenhandel angegriffen worden. Es ist also, aber man ist eben doch auch mittlerweile, das ist ein Unterschied im Gegensatz zum Beispiel zum Irakkrieg, man ist doch in einer Phase angekommen in den USA, wo man nicht mehr irgendwelche moralischen Gründe sucht, dass man dem Irak die Demokratie bringen will, sondern wo man einfach sagt, ich bin größer wie du, ich bin stärker wie du, ich hau dich am Schädel. Ja, selber schuld, wenn du Erdöl hast. Und man könnte diese Unverblümtheit fast begrüßen, wenn man sie besser auskennt, aber zivilisatorisch ist es jetzt kein Fortschritt.
Und zivilisatorisch ist es auch kein Fortschritt, wie jetzt über den Fortbestand von Grönland als Teil Dänemarks gesprochen wird, da es ja wiederum auch ein Staat, ein Mitgliedstaat der NATO ist, weil wenn da jetzt eben ein NATO-Land, sprich die USA, ein anderes NATO-Land, sprich Dänemark, angreifen, dann kann man sich vorstellen, dass einmal dieses Militärbündnis fällt. In der Folge wird natürlich die Türkei sich wieder ihrer eigenen Agenda zuwenden und sich nicht mehr daran gebunden fühlen, was halt ein Bündnisfall der NATO ist. Und dann wird man sich eigentlich vielleicht doch noch wieder dessen entsinnen, dass es nicht so schlecht ist, dass es zumindest politisch die Europäische Union gibt, weil das wird uns dann vielleicht noch vor der einen oder anderen Unwegsamkeit im globalen Kontext vielleicht bewahren, behaupte ich mal.
Ja, wobei halt die europäische Reaktion auf den venezolanischen Angriff ja nicht viel Anlass zur Hoffnung gibt, dass man sich jetzt einmal sagt, na Moment, so geht's nicht und irgendwie die Bedrohung durch Amerika für Europa erkennt, sondern alle winden sich. Da hat eben auch die Taz, die du vorher zitiert hast, eine sehr schöne Schlagzeile gehabt, also eben in den letzten Tagen, als dieser Anschlag in Berlin auf der einen Seite beschäftigt hat. Und es war aber die Schlagzeile, die Nicht-Reaktion des Kanzler Merz oder die schmierige, sich herum um ein Statement herumwindende Reaktion des Kanzlers Merz gemeint hat. Und haben sie getitelt, Blackout in Berlin schlimmer als angenommen. Fand ich sehr elegant.
Finde ich auch absolut elegant. Wenn Sie sich noch vertiefen wollen, schauen Sie rein in die Shownotes. Ich stelle Ihnen ganz, ganz viele Links rein, die der Thomas und ich heute als Grundlage für diesen Podcast genommen haben. Unter anderem ein Porträt von Mette Frederiksen, eine Prozessvorschau auf all das, was uns in diesem Jahr noch politisch blühen konnte. Und falls Sie sich noch mit einem Prozess des letzten Jahres beschäftigen wollen, mein Chefredakteur Oliver Bocconi hat ein paar Gedanken zum Thema Karl-Heinz Grasser und die Fußfessel zusammengefasst. Wird kontrovers diskutiert. Ich finde, machen Sie dran mit. Kontroverse ist etwas, wovon die Menschheit pluralistischer wird, schöner wird, davon lebt, sich gegenseitig befruchten kann, wenn es nur mit ein bisschen Respekt.
Ja, wobei ein kleiner Beitrag dazu, das ist ein bisschen untergegangen. Die Fußfessel, die, muss man auch objektiv sagen, sehr schnell gekommen ist im Fall Karl-Heinz. Ja. Das ist praktisch mit seinem Geburtstag zusammengefallen. Und
tatsächlich,
da hat die österreichische Justiz schon ein bisschen Herz bewiesen.
Sehen Sie. Es ist nicht alles schlecht in diesem Land. Das ist das, was wir Ihnen mit diesem Podcast vermitteln wollen.
Genau. Optimismus für das Jahr 26.
Oh. Und damit ich optimistisch in dieses Jahr gehen kann, checken Sie rein in die Shownotes. Da gibt es auch ein Angebot zu unseren Abos. Und damit Thomas optimistisch in das Jahr gehen kann, checken Sie noch einmal in die Shownotes rein. Dort gibt es auch dann noch die Links zu seiner demnächst stattfindenden Premiere seines neuen Programms, wo er schon angeblich die Hälfte geschrieben hat.
Ja, also eine Hälfte ist ganz sauber und der Rest muss in Form gebracht werden. Bebe vor Vorfreude und wir sind mit den Staatskünstlern noch ein paar Mal in den österreichischen Bundesländern unterwegs, das kann man vielleicht auch in die Shownotes. Jahresrückblick 25, wer sich noch einmal umdrehen will und so. Bin ich froh, dass das vorbei ist.
Ja, oder ansonsten hören Sie einfach unsere 52 Episoden an. Dauert ein bisschen länger, aber ist auch nicht minder interessant. Wir sagen danke und bis zur nächsten Woche.
Tschüss und schleicht euch!